Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dattel mit Sesampaste, dem Boska Podcast. Heute mit einem ganz ungewohnten und besonderen Gast. Ihr dürft gespannt sein, wenn es nicht der Titel wahrscheinlich eh schon vorweggenommen hat. Was ging bei mir die letzten Tage? Ich habe die letzten Tage ein Sozialprojekt begleitet. Vielleicht werden wir da heute auch nochmal kurz drüber sprechen, wo ich paar Jungs bisschen beim Musikmachen geholfen habe und wir auch ein paar beeinträchtigte Kinder mit integriert haben in das Projekt. Das Ganze kommt Song plus Video am Freitag raus. Also haltet Augen und Ohren offen. Ich werde das bestimmt mal in meiner Story auch posten, weil es echt ein cooles Ding geworden ist und kann euch da auch nur irgendwie ans Herz legen. Wenn ihr irgendwie Sozialprojekte habt, die im Rahmen eures Möglichen liegen, dann checkt doch mal, dass ihr da vielleicht auch was Gutes der Welt zurückgebt. Und ich begrüße jetzt heute im Podcast meine Mutter.
Hallo David.
Ja. Das ist eine große Überraschung wahrscheinlich für viele. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Idee zustande kam. Ich meine, dass Franzi das irgendwann mal vorgeschlagen hat oder der Niklas oder so. Wir haben auf jeden Fall, als wir da letztens essen waren bei Vaters Geburtstag, haben wir da irgendwie, als wir abends noch zusammen saßen, so ein bisschen über meinen Podcast rumgesponnen und gequatscht. Und dann kam die Idee, ja, lad doch mal die Mama ein. Und dann habe ich gesagt, das mache ich.
Ja, spannend. Ja, ich bin überrascht gewesen, obwohl ich ja schon viel Podcast-Erfahrung habe. Ne? Mit dem Schulpodcaster habe ich schon mal mitgemacht. Und ich glaube, da sind wir drauf gekommen, dass ich erzählt habe und dass wir da so rumgealbert haben drüber, weil den keiner hört. Und jetzt hoffe ich natürlich heute, dass ich hier...
Da gehen dass die Aufrufzahlen für den Schulpodcast in die Höhe stellen.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich hoffe, dass jetzt heute mehr Leute zuhören, wenn ich schon mal Podcast mache.
Ja, davon kannst du, ausgehen. Also wir haben vorher so ein bisschen überlegt und wir haben schon, also Franzi und ich sind schon der Meinung, dass es sich unter die Top 3 der erfolgreichsten Folgen einreihen könnte.
Da bin ich mal gespannt, ja.
Ja, auf jeden Fall deine Podcast-Erfahrung hast du ja eben schon gesagt. Es ist erst dein zweiter. Aber
und wahrscheinlich der letzte in meinem Leben, ja.
Naja, das weiß man ja nicht. Vielleicht läuft es so gut, dass die Leute unbedingt eine Wiederholung haben wollen.
Okay, das ist möglich, ja. Aber eher unwahrscheinlich, würde ich mal denken.
Okay. Ja, aber also ich meine, die allgemeine Vorstellung, wer du bist und was du machst, können wir uns, glaube ich, ein bisschen einsparen. Aber vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen, was du so arbeitest und so tust und genau.
Ja, also prinzipiell bin ich ja jetzt inzwischen schon Rentnerin, ne? Aber Ausbildung habe ich gemacht, ein Studium habe ich gemacht als Diplompädagogin, habe dann auch lange mit Erwachsenen, Langzeitarbeitslosen gearbeitet und nachdem du dann auf die Welt kamst, war ich vor allem Mutter und habe immer so teilzeitmäßig gearbeitet. Und jetzt arbeite ich nachmittags als Lerntherapeutin an 3 Tagen die Woche und arbeite vormittags gelegentlich noch als Vertretungskraft in der Schule. Ja, und dann natürlich in Papas Büro, aber das ist fast nichts mehr, seit der die Firma verkauft hat.
Okay, also eigentlich quasi relativ locker mittlerweile alles, aber suchst dir halt selber immer noch irgendwie Möglichkeiten, halt beschäftigt zu bleiben.
Ja, klar, weil das Schlimmste ist ja, wenn man älter wird, dass man nichts mehr zu tun hat. Dass man irgendwie nicht mehr weiß, wozu man morgens aufstehen sollte. Ich finde es total wichtig, Aufgaben zu haben. Und ich finde es eigentlich auch immer spannend, Aufgaben zu haben mit anderen Leuten. Also wo ich unter die Leute komme, wo ich mit anderen rede, wo ich mit anderen auch was bewirken kann.
Ja. Ja, das ist ja eine coole Sache. Ja, für mich ist das jetzt natürlich eine besondere Podcast-Situation, weil normalerweise hat man sich ja immer so ein paar Fragen zurechtgelegt oder so. In dem Fall ist das, glaube ich, so interviewmäßig zu führen vielleicht ein bisschen doof. Aber vielleicht kannst du ja mal einfach so ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, weil das ist wahrscheinlich für die Leute sehr interessant, wie das so ist, so einen kleinen Rapper als Sohn zu haben und wieso für dich das vielleicht rückbetrachtet war, wie ich so zur Musik gekommen bin.
ja, so einen kleinen Rapper in der Familie zu haben, ist Überraschung, glaube ich, gewesen für alle in der Familie. Ja, und dahin gekommen bist du, weil ich dich zum Rap-Workshop der Stadt Wiesbaden angemeldet habe. Da warst du ja noch relativ klein, also ich glaube 12 oder so. Und hast so ein bisschen, also ich hatte den Eindruck, du hast der Bub braucht ein Hobby. Und, und so Fußball, Handball und so, das war irgendwie alles nicht so richtig der Bringer. Und dann hatte ich so eine ganz kleine Anzeige gesehen, war im Jahr, ja, ich glaube im Jahr 2000 war das, wo die Stadt Wiesbaden einen Rap-Workshop angeboten hat für Jugendliche. Und dann habe ich gesagt, ja, da kannst du ja mal hin. Und dann habe ich dich dort angemeldet und dann bist du mit großer Begeisterung dort hängen geblieben. Ja, und dann die ersten Sachen, wo du aufgetreten bist, das war ja dann solche Jugendzentrumsgeschichten und auch mal auf dem Freudenberg und so. Das war noch sehr laut, sag ich mal, die Veranstaltung. Aber im Lauf der Zeit hast du natürlich deinen eigenen Stil entwickelt und das finde ich irgendwie ganz cool, wie du das jetzt machst. Es ist sicherlich nicht das, was ich gedacht hätte, als du mir in den Arm gelegt wurdest als neues Baby. Ich dachte, oh Mann, ja, der nächste Rapper. Hatte ich sicherlich andere Ideen, aber ja, wenn es jetzt so ist, dann ist es so.
Ja, aber was wären denn sonst die Ideen gewesen? Das ist ja auch mal interessant zu hören. Also ich meine, man kriegt so ein Kind und dann hat man ja vielleicht so eine gewisse Idee oder Vorstellung davon, was da werden könnte und was wäre es gewesen?
Also ich hatte nie konkrete Berufsvorstellungen. Also ich habe dich nicht auf die Welt gebracht und habe gedacht, oh, der nächste Rechtsanwalt oder so, ne? Weil ich persönlich der Ansicht bin, dass man einen Job lieben muss, dass man Spaß dran haben muss und dass der nicht von anderen einem aufoktroyiert werden sollte, was man da macht, ne? Ich selber habe ja auch mit Diplompädagogik sicher nicht das gemacht, was meine Mutter sich für mich so erträumt hätte. Die hat es sich sicherlich alles ein bisschen akademischer so gedacht gehabt. Und ich finde es schon wichtig, dass man was macht, was einem Freude macht, wo man Spaß dran hat. Ja, aber also auf Rapper wäre ich nicht gekommen, das gebe ich ehrlich zu. Wir haben dich ja damals auch auf dem Gymnasium angemeldet, auch mit der Idee halt irgendeine akademische Ausbildung wahrscheinlich zu machen. Aber ja, dann ist es nicht so geworden und jetzt ist es eben anders, ne? Und ich bin ganz zufrieden.
Das ist doch schön. Ja, meine Gymnasiumlaufzeit, die war nicht so richtig von Erfolg gekrönt. das Lernen, gerade spezifisch von Dingen, die mich nicht interessieren, hat mir auf jeden Fall nie so richtig Spaß gemacht. Aber um das dann mal so weiter zu erzählen, weil das ist auch, glaube ich, so eine Phase, die ich den Leuten noch nie so richtig erzählt habe. So, man kennt halt immer die Story so, okay, ich habe da und da halt den Vega kennengelernt und das war ja dann die Zeit, wo es richtig professionell wurde, aber davor gibt's ja wirklich fast 10 Jahre, die halt echt so sehr in diesem Hobby-Do-It-Yourself-Style waren, genau eben in diesem besagten Rap-Workshop da in Biebrich und von da an, ja, habe ich ja dann hobbymäßig immer weitergemacht und es kam ja dann irgendwann dazu, dass ich halt eben das Gymnasium verlassen musste, weil ich zweimal in demselben Jahr sitzen geblieben bin und dann halt auf die Fachhochschule, Fachoberschule nennt sich's, ne?
Fachoberschule ist das, oder? Wie heißt das? Berufsfachschule.
Ja, auf jeden Fall, wo man halt Fachabi macht.
Genau.
Und da war halt dann das Ding, dass es ja so war, dass man entweder eine Berufsausbildung oder ein Praktikum an das Fachabi halt anschließen musste, damit man auch wirklich das Fachabi dann bekommt. Und ja, da habe ich ja die Entscheidung dann getroffen, in ein Studio zu gehen.
Butterfly Music,
ne? Genau, das war ja die ehemalige Label noch vom Vega und mit dem Emonix zusammen. Der Sebastian Deinhardt war das in Mainz. Und genau, da habe ich ja dann das Praktikum gemacht, um ja so ein bisschen Einblick in diesen ganzen Studioalltag zu kriegen. Und ja, wie hast du das dann so betrachtet, so diese Phase von, okay, ich gehe noch zur Schule bis hin zu, okay, ich verdiene jetzt hier wirklich mein eigenes Geld?
Also ich war froh, dass du was gefunden hast beruflich, was dir Spaß macht. weil ja, Gymnasium war schon eine schwierige Sache und das merkt man ja auch als Eltern, dass man denkt, das ist jetzt nicht so ganz der Weg. Dann war ja diese zweijährige höhere Berufsfachschule, die du gemacht hast, mit diesem Schwerpunkt irgendwie IT war das, glaube ich, was ja dann schon deutlich besser lief, aber dann hast du ja die ganze Zeit eigentlich schon Musik gemacht und bist aufgetreten und so weiter, halt noch sehr hobbymäßig. Und dann fand ich schon cool, dass du da in einen Bereich gehst, der dir Freude macht, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist was, das begeistert dich. Und dann hast du ja da auch entsprechend dieses Studium in Frankfurt dann gestartet, weil das persönlich fand ich wichtig, dass es nicht nur so eine Karriere ist, man fängt halt an mit Musik und macht so lange, wie es geht und steht dann irgendwann mit, ja, vielleicht 40 oder so da und hat nichts in der Hand. Und deswegen fand ich total wichtig, dass du da dieses Studium durchgezogen hast, sodass dann wenigstens eine Berufsausbildung da ist, auf die man dann halt unter Umständen auch mal zurückgreifen kann, wenn es mal mit der Musik nicht so läuft. Also das hat mich sehr froh gemacht, dass das funktioniert hat dann.
Ja, also das war ja dann die SAE. Also viele meiner Hörer wissen, kennen diese Schule halt auch, ne? So, die SAE ist ja schon ist schon ein bekanntes Institut halt für Musik- und Videoproduktion. Genau, da habe ich ja dann quasi sogar den Bachelor gemacht. Nachtrag zu meinem Fachabi, das habe ich bis heute nicht abgeholt.
Ja, ich weiß. Sehr schade, ewig schade.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht. Ich bezweifle aber, dass ich es jemals in meinem Leben auch mal brauchen werde.
Ich glaube, man kriegt das nicht. Ich glaube, die müssen das 10 Jahre aufbewahren und dann werden die Schulakten vernichtet.
Ja, das kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall rum. Demnach stehe ich, glaube ich, so mit so einer Mittelreife gerade da, weil ich glaube, so ein Teil davon ist, also zumindest den schulischen Teil habe ich ja absolviert. Also da,
genau.
Also gut, ich habe ja auch das andere absolviert. Nur ich hätte halt damals das Praktikumszeugnis in der Schule einreichen müssen, um halt eben dann das richtige Fachabi zu bekommen. Das habe ich dann aber irgendwie, ist dann halt in Vergessenheit geraten. Und da ich ja dann sowieso die ganze Zeit auch zu tun hatte und so, hätte ich es halt nirgendwo mehr vorlegen müssen und habe es dann halt auch nie gebraucht.
Ja, ich meine, für die SAE hast du offenbar das nicht vorlegen müssen. Und ich meine, das ist ja dann
eine mittlere Reife, glaube ich, gelangt.
Das ist ja dann der höhere Abschluss letztendlich, ne? Also von daher, und da hast du ja dann ein wunderbares Examen gekriegt.
Ja.
War irgendwie Honors, irgend sowas stand da drauf, ne?
Genau, ja. Ja gut, das sind jetzt, für mich sind, glaube ich, so, sind das nicht so die Auszeichnungen, die mich jetzt im Leben stolz machen. Für mich wäre so eine goldene Schallplatte oder sowas, wäre eher was, wo ich wirklich draufschauen würde, so diese ganzen akademischen Auszeichnungen, das hat mich irgendwie nie so groß beeindruckt oder hat mich irgendwie stolz oder froh gemacht. So.
Ja, war halt ich war erleichtert, ich habe besser geschlafen, habe gedacht, der Bub hat die Ausbildung, jetzt hat er was in der Hand, jetzt ist alles gut.
Ja, okay.
Also, jetzt habe ich meinen Job gemacht als Mutter.
Also nur eine Ausbildung zu haben, langt ja trotzdem nicht zum Geld verdienen. Ne? Genau.
Nee, aber ist eine gute Grundlage. Ne?
Ja.
Also ich denke halt so, dieser rein künstlerische Bereich ist das eine, aber ich meine, du nutzt ja auch deine Technikkenntnisse, die du da ja sicher auch erworben hast bei der SAE, ne?
Genau. Also ich hatte ja viel mir auch vorher schon selber beigebracht und so, aber so, sage ich mal, dieses Grundwissen, was man da bekommen hat über viel im Bereich Studio auch und so, ist schon nützlich gewesen. Ich sag mal so, wahrscheinlich heutzutage, wenn man jetzt jemanden jungen hätte, weiß ich jetzt nicht, also ist auch immer so ein bisschen ein finanzieller Aspekt auch, aber heutzutage kriegt man wahrscheinlich viel von dem, was man da lernt, auch locker über YouTube rein und kann ein paar Euros einsparen, so, aber damals war das noch nicht so. Also ich habe das ja, das war ja 2012, also das ist jetzt auch schon mittlerweile
ja, schon ein Stückchen her, ja.
Stückchen her, genau. Und kannst du dich noch an meine erste CD erinnern?
An die erste, ich glaube, die erste, die ich mitgekriegt habe, war Kinokarte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es davor eine gab. Ich meine, du hast ja dann auch nicht zu Hause gewohnt. Nee. Und die Kommunikation war nicht immer so intensiv. Und ich glaube, die erste, die ich richtig mitgekriegt habe, war Kinokarte.
Ja, das kann sein. Oder zumindestens, also nee, ich glaube, die ersten beiden Ultra-Chaos-EPs, die ja mehr so in diesem Fußballrahmen waren, die habe ich veröffentlicht, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und da weiß ich noch eine lustige Geschichte, weil damals, unsere Kommunikation nicht besonders gut war. Habe ich davon jetzt auch nicht so viel erzählt, weil ich da jetzt auch nicht so wusste, wie da die Reaktion auf die Inhalte sein wird. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und auf jeden Fall hat dann ein Kollege von mir gesagt, der halt diese Online-Bestellung verwaltet hat. Ja, hier ist gerade eine Bestellung von einer Barbara Alexi reingekommen. Ist das deine Tante? Dann habe ich, das war glaube ich die zweite Ultra-Gausi-P, dann habe ich gesagt, nee, das ist meine Mutter. Dann habe ich dir aber da diese CD dann doch persönlich in die Hand gedrückt.
Freundlich, ja.
Ja, so war das damals.
Ah ja, man muss sich als Mutter informieren, was so läuft, gell? Ich weiß gar nicht, wie ich das mitgekriegt habe, aber irgendwo habe ich es mitgekriegt. Vielleicht über Facebook oder sonst was. Und hab das dann da bestellt.
Ja, das kann sein, weil da hatte ich ja noch nicht mal zu dieser Ultra-Chaos-Zeit, hatte ich noch nicht mal irgendwie, glaube ich, eine Facebook-Seite, worüber das kommuniziert. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich es dann auf einem privaten Account geteilt oder wer weiß. Aber irgendwie scheint es an dich herangetragen worden zu sein. Und da gab es diese lustige Situation. Genau. Wie war das denn, oder kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal da Musik von mir zum Beispiel im Internet wahrgenommen hast?
Oh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Weil, ich sag jetzt mal so, Musik im Internet ist ja sowieso nicht so ganz mein Ding, ne? Also ich erlebe dich ja live und ich kaufe alle Platten. Inzwischen ist das schwierig, ne? Weil ja nicht alles mehr so als CD, glaube ich, rauskommt. Aber so im Internet, da habe ich nicht so den Bezug dazu.
Also demnach kann es sogar sein oder ist es wahrscheinlich so, dass du viele meiner Videos gar nicht kennst?
Das ist gut möglich. Also ich habe zum Beispiel damals das mit diesem Adler, das habe ich gesehen. Und ja, ich habe schon ein paar gesehen, aber nicht so arg viele.
Ja, lustig ist halt immer natürlich auch noch für viele Leute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar irgendwie, dass man, ja, dass dann sowas an einem vorbeigeht. Aber wenn man halt wahrscheinlich konsumierst du auch kein YouTube, oder?
So gut wie nicht. Also ich muss schon wissen, dass irgendwas kommt, was mich interessiert, dann gehe ich mal auf YouTube. Aber ich bin noch ganz alte Schule, das ist eigentlich nicht so mein Ding, ne?
Ja, stimmt, du kaufst ja auch immer noch tatsächlich die MP3s ja. Bei iTunes.
Genau.
Ein Dienst, der schätzungsweise in den nächsten 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich eingestellt werden wird.
Ganz schlecht, ja. Ja, das ist einfach so mehr mein Ding. Also ich komme mit diesem ganzen Streaming und diesen Sachen, das ist einfach nicht meins. Ich habe das gerne so, dass ich es anfassen kann und so. Und wie gesagt, bei YouTube, da ich habe einzelne mir angeguckt, wenn ich dann wusste, dass da was rauskommt, dann habe ich es auch angeschaut. Aber ich glaube, das mit dem Adler war so, dass er, wobei ich glaube, das ist gar kein Adler, gell? Hast du nicht mal irgendwann erzählt, dass es gar kein Adler ist?
Ja, also in dem Song, der mit den Adlern fliegt, ist in dem Video eine Szene, wo ich einen Greifvogel in die Luft werfe. Und ich meine, das war ein Falke. Ja, wir waren dann in so einer Falknerei. Da kann ich mich erinnern,
dass ich das gesehen habe und dass ich das auch, vom ganzen Style her hat mir das total gut gefallen. Ja, und viele andere Sachen sind mir einfach auch sehr duster, ne? Das ist ja auch nicht so ganz.
Ja, aber was war jetzt das erste Album oder die erste CD, an die du dich erinnern kannst? Und wie war das, als du das dann mal durchgehört hast?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, die erste, die ich mir ganz angehört habe, war diese Kinokarte-Ding. Meine Meinung dazu ist natürlich, schwierig.
Es ist ja hier ein Podcast, da muss man ja schon auch seine Meinung sagen. Man kann auch sagen, was einem nicht gefällt.
Ja, ich bin ja gerade am Überlegen, was ich dazu sage. Also es gibt ein paar Songs, und das weißt du ja auch, die ich total gut finde. Aber vieles ist mir zu viel Begeisterung für gewalttätige Aktionen. Und das ist überhaupt nicht das, wo ich dahinter stehe. Ne, wo ich auch als Pädagogin natürlich immer so denke, ja, man soll die Jugend dazu bringen, friedlich zu sein und auch mit anderen Leuten freundlich umzugehen und sogar mit der Polizei einigermaßen klarzukommen. Und das finde ich bei vielen Songs eher schwierig. Ne, wie gesagt, ich bin so Fan von dem Herbstlied, wie heißt das?
Später Sommer.
Später Sommer, genau, das habe ich sogar auf meiner Playlist. Und dann natürlich Achterbahn, das hat mir auch total gut gefallen. Und jetzt von den Neueren mit Franzi, das ist auch eher schon so mein Ding. Aber viele Texte sind so, dass ich sage, nee, die würde ich jetzt mir so nicht anhören.
Ja, muss man ja auch nicht unbedingt, ne? Ich meine, es ist halt ja auch Rap und es lebt halt nun mal auch von so einer gewissen Dynamik und das ist dann vielleicht auch nicht für jeden dann immer zu 100% nachvollziehbar. Muss es ja auch nicht, finde ich. Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass allgemein halt Musik und Kunst halt auch von Kontroversen zum einen lebt und zum anderen aber auch von Vielfältigkeit, dass es halt irgendwie alles gibt, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. Und ja, aber du hast ja gesagt, dass du trotzdem ganz gerne auf die Konzerte gehst. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, was war denn jetzt, was war das erste Konzert, wo du mal aktiv dann warst?
Also ein ganzes, also ich war früher ja immer schon bei deinen kleinen Auftritten und das erste richtige Konzert.
Ja, das
Konzert,
war also so auf diesen Stadtfesten und so, genau. Hier, ne, wo ich so halt so 13 bis genau. 17 war. Aber gut, das würde ich jetzt also heutzutage nicht mehr als ernstzunehmenden nee. Auftritt.
Das erste Konzert, also komplette Konzert von dir, das war in der Butch Cup und zwar noch in der Alten. Dieses bisschen abgeranzte Etablissement in Frankfurt, wobei ich diesen abgeranzten Charme von dieser Butch Cup irgendwie schön fand. Das hatte irgendwie was.
Ja, auf jeden Fall. Also wir vermissen das auf jeden Fall, weil das war auch eine schöne Zwischengröße so. Also man wir würden ja auch, wenn wir ja mittlerweile in der großen Butch Cup spielen und das ja auch, da die Tickets ja auch verkaufen, ist aber trotzdem die Sache, dass, sag ich mal, man wahrscheinlich so einmal im Jahr so ein Konzert einfach nur wegen der Location da spielen würde, noch wenn es das noch gäbe. Weil es wirklich halt, ja, einfach coolen Charme hatte, einen coolen Vibe und man da irgendwie einfach gerne hin ist. Aber, ja, aber welches Konzert war das?
Das ist auch schon lange her. Ich glaube, das war deine erste größere Tour, glaube ich.
Nee, aber ich habe solo leider nie in der alten Butch Cup gespielt. Also es gab alle möglichen Vega-Konzerte, es gab von unseren Label-Samplern gab es Konzerte. Aber ich habe, beim Vega habe ich da nur Vorgruppe gespielt und ihn halt auf der Bühne mitgebackt. Aber ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, wann das gewesen sein soll.
Es gibt so gar bei Facebook von der Veranstaltung ein Foto von uns beiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Konzert von dir war.
Nee. Also das weiß ich zu. Also von solo von mir kann es nicht gewesen sein. Also es war vielleicht dann Label-Sampler oder so.
Das ist auch möglich. Also ja, ich habe natürlich nur Augen für dich gehabt. Aber ich weiß, dass wir, also du hattest da auch einen größeren Part. Also es war kein Vega-Konzert, wo du nur mit aufgetreten bist, sondern du hattest da einen größeren Part, weil mich da auch Leute direkt angesprochen haben bei dem Konzert.
Ja.
Ob ich deine Mutter bin, weil ich habe natürlich diesen Altersschnitt rasant in die Höhe gerissen. Also ich weiß nicht mehr, wer sonst noch aufgetreten ist. Aber das war das erste größere Konzert, was ich so mitgekriegt habe. Ne? Und dann war natürlich ein ganz großes in der großen Butch Cup kurz vor Corona, Anfang 2020. Das genau. War ja das Riesending. Da war ja dann auch so mit Lightshow und allem drum und dran.
Genau, ja.
14 Tage, bevor hier alles dicht gemacht worden
ist. Ja, ja, genau. Das war ja dann meine letzte Solotour vor Corona. Und ja, ihr wart ja zwischenzeitlich gut in der Jahrhunderthalle das erste Mal. Beide Male wart ihr ja auch da, also Papa ja. Und du?
Ja, Jahrhunderthalle. Da waren wir bei diesen 5 Jahre Freunde von niemand, glaube ich. Ne? Mhm. Und ja, bei dem Vega-Konzert, das war ja mehr so diese Vega Revival, wo wir waren, ne? Vor 3-4 Jahren.
Ja, ich glaube, vor 2 Jahren war das, genau. Ja, das war sein Solokonzert, genau.
Genau. Und dann haben wir dich natürlich hier in Wiesbaden im Schlachthof gesehen. Und zwar 2-mal, meiner Erinnerung nach.
Das kann gut sein, ja.
Und dann in diesem kleinen da, wo früher der Wertkauf daneben war.
Ah, der ist Kontext noch.
Genau.
Ja, Kontext, das war wirklich auch ein, das ist eine Location, die auch sehr für sich steht. Erinnert mehr an ein Wohnzimmer als an eine Konzertlocation. Aber damals, als ich das erste Mal da war, fand ich das sehr cool. Da hatte ich noch gar keine, also da hatte ich ja echt gar keine Ahnung von nichts. Das hat sich dann in den Jahren geändert. Irgendwann habe ich das auch mal gepeilt, dass die da gar keine richtige Lichtanlage und nichts haben. Und dann, bin ich auch.
Ja, war furchtbar voll dort. Also wir sind dann auch irgendwie ein bisschen später gekommen, weil wir vorher noch, der Papa und ich hatten vorher unseren Tanzkurs und sind dann dahin gekommen und es war auch rumsvoll und dann haben die Leute angefangen zu springen und dann konnte man nur noch sehen, dass man sich irgendwo versteckt, damit die nicht auf einen draufhüppen, weil das dermaßen eng war, schaut.
Ja, ja, voll. Also wir haben da, glaube ich, in Anfangszeit noch deutlich mehr Leute noch reingepresst, als da überhaupt erlaubt waren. War da alles ja nicht so das große Thema und also sind ja dann irgendwann in ein Kesselhaus runter, in den Schlachthof da gezogen und da ist das dann da ein bisschen anders geregelt alles. Da hat man dann auch ordentliches Licht und Ton. Aber ja, wie nimmst du dann da so die Konzerte wahr?
Ja, ich gehe da gerne hin, muss ich ehrlich sagen. Da ich, wie gesagt, auch schon die Anfänge erlebt habe, bin ich immer wieder davon beeindruckt, wie professionell du das machst. Also auch, wie du die Truppe im Griff hast, die da dann schon auch manchmal wilder drauf ist, dass du das immer wieder einigermaßen sortiert bekommst. Mir gefällt, wie professionell diese Shows aufgezogen sind. Gerade so die ganz Großen dann, wenn dann auch noch mit Feuerwerk und weiß der Himmel was, finde ich ganz toll. Und ich finde, die Atmosphäre bei diesen Konzerten ist halt schon besonders, ne? Also das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, obwohl es halt laut ist und sicher nicht meine Musik, finde ich, aber ist es einfach eine tolle Atmosphäre. Also da gehe ich richtig gerne hin.
Ja, ihr habt da auf jeden Fall, also du hast ja auch schon einige Leute dann da kennengelernt, so. Und wer sind so die Leute, mit denen du dich dann da immer gut verstehst? Dann so, also bei mir ist es ja oft so an so einem Abend, dass ich ja einfach so beschäftigt bin mit so dem ganzen Abendablauf, dass ich gar nicht dazu komme, jetzt mit jedem lang zu reden oder irgendwie alles mitzukriegen, wer da jetzt mit wem sich da so umtreibt. Und manchmal sind da schon lustige Gesprächskonstellationen zustande gekommen.
Ja, ich finde es immer ganz spannend, wer so da ist. Ich meine, ich bin ja ein großer Face-Fan, ne? Freue mich immer, wenn ich den sehe. Kenne ihn auch schon ewig lange, ne? Und ja, fand das letzte Mal auch interessant, den Rami Hatab zu treffen und mit dem mal ein paar Worte zu schwätzen, weil mir sein Song hier total gut gefallen hat letztes Jahr.
Ja, wenn ich tanz, genau.
Und dann sind halt Backstage immer total viele Leute, alle super aufgeschlossen. Das finde ich immer ganz spannend, weil, wie gesagt, wir kommen da rein, der Papa und ich, und passen bestimmt nicht so richtig gut in die Truppe. Und alle sind aber total nett, total lustig, sodass wir immer uns unterhalten und immer auch was zu lachen haben und ja, ist immer total schön, ja.
Ja, so, also das ist ja für mich auch immer das Besondere oder das Tolle an den Konzerten, also nicht nur die Show an sich, ne, sondern auch so dieses Ganze drumherum, so dieses im Backstage mit den ganzen Leuten und dann, wir haben ja hier auch immer gerade regional halt ultra viele Gäste, ne, das Backstage platzt immer aus allen Nähten. Aber ich persönlich mag das auch immer ganz gern, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig ist so. Aber wir kennen auch die Konzerte, wo es halt dann irgendwie dann keiner da ist oder wenn man alle rausgekehrt hat. Manchmal ist es dann doch ein bisschen einsam. Aber es ist auf jeden Fall lustig. Und kannst du dich noch dran erinnern, wo du den Vega das erste Mal kennengelernt hast?
Ja, bei mir in der Küche, man glaubt es kaum. Du hast damals noch hier zu Hause gewohnt und warst in Frankfurt und hast dann abends nur mitgeteilt, du hast einen Kumpel mit dir zum Übernachten. Und am nächsten Morgen war ich hier am Frühstück machen und dann kam der Vega runter. Ich kannte den gar nicht, wusste gar nicht, wer das ist. Und was ich am kuriosesten fand, war eigentlich, ich habe dann gesagt, ja, hallo, ich bin die Mutter vom David, ne? Und er sagt, ja, sehr erfreut, sie kennenzulernen. Und das fand ich wirklich so kurios von so einem, ja, jungen Rapper, dass ich ihn direkt ins Herz geschlossen habe.
Ja, charmant kann er auf jeden Fall sein, das steht vollkommen außer Frage, das sind vielleicht die italienischen Gene.
Ja, es war auch sehr formell, diese Art, mich zu begrüßen, ja. Und da habe ich ihn erst mal gesehen und habe dann hinterher irgendwie so zu dir gesagt, gesagt, ja, das ist ja ein netter Typ, wer war das denn? Und dann hast du gesagt, ja, der Vega. Und da hattest du, glaube ich, sogar von dem schon eine Schallplatte gehabt oder so, ne?
Genau, ja, ich hatte eine CD, das war damals so sein erstes Album mit einem anderen Rapper noch zusammen. Und ich meine, dass ich die mir zum Geburtstag gewünscht hatte oder sowas, weil damals, ja, für die Leute, die sich das auch diese Zeiten ja nicht mehr vorstellen können, früher war es ja tatsächlich so, dass einfach so im Jahr, sag ich mal, vielleicht so 5 Deutschrap-Alben oder so rauskamen. Und da ich ja in der Jugend auch mein Geld immer alles für Blödeleien ausgegeben habe, war wenig da für irgendwelche CDs und dann habe ich mir halt immer zu Geburtstag und zu Weihnachten die Platten des letzten Jahres gewünscht. Hatte sie meistens bis dahin tatsächlich noch nicht gehört und ja, dann gab es dann so die CDs des letzten Jahres und die konnte man dann so nach und nach dann durchhören und genau, das war eins davon und ja, da warst du auf jeden Fall beeindruckt darüber, dass ein Künstler, den man im Mediamarkt sein Werk erstehen kann, dann hier in der Küche steht.
Wobei, ich habe es nicht im Mediamarkt gekauft. Es gab damals diesen kleinen Rapladen in der Schwalbacher Straße, der geführt wurde von dem Typ, der den Rap-Workshop gemacht
genau,
hat.
Genau, diesen Chill at Will Store, ja.
Genau.
Aber nee, den gab es da schon nicht mehr. Also
doch, da habe ich die ganzen Schallplatten gekauft für dich.
Ja, die ganzen Platten früher schon, aber ich glaube, das Vega-Album, das war eine CD, das war okay. Schon danach, da gab es den Laden nicht mehr.
Okay, aber dieses Chillet Will hieß dieses Ding, ne?
Genau, das war hier so ein Plattenladen in Wiesbaden, da konnte man dann auch Sprühdosen kaufen, so halt so ein richtiger Hip-Hop-Laden und genau, die hatten halt dann immer die ganzen Releases, also hatten auch immer viel, was man halt sonst nirgendwo bekommen hat, ja, weil ich meine, so meine, die Künstler, die ich halt gerne gehört habe, das war halt zu der Zeit schon immer alles so ein bisschen nischiger und untergrundmäßiger und da gab's das aber, ja, und dann ist die Mama da immer in den Plattenladen marschiert.
Ja, und die haben sich immer gefreut, die haben mich schon wiedererkannt. Wenn ich da reinkam, habe gesagt, ja, was habt ihr denn noch, ne? Weil ich ja immer bis heute immer gerne irgendeine Überraschung noch habe zum Geburtstag oder so. Und dann haben die mich da höchst liebevoll beraten. Das war immer sehr lustig. Ich bin da ganz gerne hingegangen.
Ja gut, und so T-Shirts habe ich mir da, glaube ich, auch immer gewünscht, gell?
Ja, T-Shirts und Parker habe ich da mal gekauft. Und also lauter so ein Kram, ne?
Ja, ja.
Und der war aber klitzeklein, dieser Laden. Der war ganz mini, ne?
Ja, ich glaube, mittlerweile ist es ein Friseur oder so.
Ein Friseur, genau.
Ja, genau.
Ja, und da habe ich die Platten gekauft. Ja, und wie gesagt, bei Vega, wie du dann gesagt hast, ja, der Vega, da habe ich dann gedacht, ja Gott, den Namen kennt man ja. Und der schläft bei uns oben auf der Luftmatratze, ne?
Ja, genau, das weiß ich noch. Der hat so 2-3 Mal oder sowas hat er hier übernachtet. Wir sind dann meistens am nächsten Tag dann irgendwie zu Fußball zusammengefahren. Mhm. Genau, und der Face hat ja auch ein paar Mal hier früher übernachtet, falls du dich daran noch erinnern kannst.
Ja, aber der war halt nicht so bekannt. Also
das stimmt, ja.
Da hat mir halt der Name nichts gesagt. Ja, aber hier haben etliche Leute übernachtet. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an einen Videodreh, den wir damals mit dem Joe draußen gemacht haben, vor der Garage.
Ah, ja, 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 genau. Das war Lass die Hunde vor die Tür mit Timeless zusammen.
Genau, und das war saukalt. Und da aber die richtige dramatische Atmosphäre irgendwie Wasser von oben bedeutet hat, habt ihr euch dann mit dem Wasserschlauch letztlich besprüht und es war eiskalt, es war irgendwie November oder Dezember, es war einfach eisig und ihr seid da draußen immer wieder und nass von oben bis unten.
Ja, es sollte so ein bisschen regnerische Atmosphäre sein, genau, und dann haben wir das mit dem so im Garten. Das Video habe ich irgendwann offline genommen, weil ich es überhaupt nicht mehr mag und aber da gab es dann so Szenen, ja, wo wir da im Regen quasi gerappt haben und das wurde hier vor der Garage gedreht und genau, ja, dann war doch das Ding gewesen, dass irgendwie, ich glaube, der Timeless hat dann nämlich, naja, da habe ich schon nicht mehr hier gewohnt, aber der Timeless hat dann irgendwie in der damaligen Wohnung von mir übernachtet und er hatte wohl, der hat zu der Zeit in Köln gewohnt und hatte nur diese Klamotten dabei und alles war pitschnass.
Und ja, dann und der hat auch hier, der hat gebibbert vor Kälte, weil zwischendrin war ja immer auch wieder Wartezeiten, weil irgendwas eingestellt werden musste. Und dann habe ich irgendwie gesagt zu dem, weil der da stand und vor Kälte geklappert hat, habe ich gesagt, ja, willst du einen Tee? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich ein bisschen Rum reintun? Und dann hat er gesagt, kein Alkohol bei der Arbeit. Ja, das war ziemlich kurios damals, dieses Ding.
Stimmt. Ja, das hätte ich so nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hast du sonst noch irgendwelche lustigen Anekdoten aus den aus den Rap-Zeiten?
Ah, also spontan fällt mir da jetzt nicht so viel ein, aber das war damals wirklich, weil wir da halt auch, weil es direkt vor der Haustür war, waren wir halt dann schon sehr involviert. Ne? Von daher, du, nachdem du ausgezogen bist, habe ich ja irgendwie nicht so viel mitgekriegt.
Ne? Ja, das stimmt. Das Verhältnis damals war immer so ein bisschen, war so, wie würde man das beschreiben in einem Wort?
Anstrengend.
Anstrengend, ja. Aber das hat sich ja dann auch mit den Jahren irgendwann gebessert. Weißt du, hast du da ungefähr so einen Zeitraum?
Also ich sag mal, unser Verhältnis ist, glaube ich, schon mal direkt entspannter geworden, nachdem du ausgezogen bist.
Ja.
Da hat halt viel geholfen, dass ich vieles nicht mehr mitgekriegt habe.
Das kann sein.
Außerdem war vorher natürlich schon auch, ich meine, du hast ja schon dir einiges gegönnt, auch an Ärger rundherum. Hast dann morgens auch sehr lange geschlafen. Dann bin ich von der Schule zurückgekommen. Da warst du gerade mal eben aufgestanden. hast dafür bis in die Nacht hier Leute gehabt, die im Haus ein und aus sind. Und das hat natürlich schon für gewisse Missstimmungen gesorgt. Und es wurde schon besser, nachdem du ausgezogen bist. Ja, und also, dass wir wieder dann sehr viel mehr miteinander zu tun hatten, kam dann natürlich auch, wie du dann hier wieder eingezogen bist, nachdem mit der Freundin damals eine Zeit lang Ende war. Und dann haben wir einfach ein gescheiteres Verhältnis wieder zueinander gefunden.
Ja, ich denke mal, das kommt ja dann auch so ein bisschen durchs Alter. Man wird so ein bisschen erwachsener. Und
man wird als Eltern toleranter.
Ja, wahrscheinlich von beidem ein bisschen. Ja. Beides geht so ein bisschen Richtung der gesunden Mitte mehr. Ja. Und mittlerweile ist das ja eigentlich alles relativ entspannt. Wann war so der Punkt für dich, wo du dann so das Gefühl hattest, okay, dass ich jetzt wirklich, oder dass du dann beruhigt sein kannst, dass ich wirklich von Musik leben kann? Weil ich meine, gut, ganz am Anfang, als ich ja da auch noch zu der Schule gegangen bin und so, da war ich ja schon hier und da noch auf finanzielle Unterstützung auch angewiesen. Aber ich habe das ja dann auch nach und nach so ausschleichen lassen.
Ja, du warst ja, ich glaube, nachdem du das Studium beendet hast, hast du auch keine Unterstützung mehr von uns gewollt.
Ja.
Ich hatte dann den Eindruck, ja, du machst deinen Kram und bist ja auch ganz findig im Geldverdienen. Das heißt, es ist ja nicht immer nur Musik, was du machst. Machst ja auch tausend andere Geschichten. Aber ich habe halt das Gefühl, du hast die Sache im Griff. Und dann war ich auch ganz beruhigt. Also, wie gesagt, ich fand in der Schule fand ich eben schwierig zu denken, dass du keinen Schulabschluss hast, dass du irgendwie deinen Weg nicht wirklich machst. Aber dann später hatte ich den Eindruck, ja, erstens mal, die Musik trägt einigermaßen und zum anderen bist du dir halt auch nicht so schade, dir die Finger dreckig zu machen, um anderweitig mal Geld zu verdienen.
Nö, das stimmt, das erzähle ich ja auch oft hier, dass ich ja tatsächlich hier und da auch mal irgendwie einfach irgendwelche Schleppjobs, nenne ich sie immer, mache, wo man einfach stumpf irgendwelche Sachen von links nach rechts trägt, dafür halt Geld kriegt. Tatsächlich mache ich das manchmal zum Konto aufbessern, aber manchmal mache ich es auch einfach, weil es was anderes ist. Also das können sich viele nicht vorstellen. Aber ja, manchmal mache ich einfach irgendwie andere Sachen, um irgendwie auch einen anderen Wind mal zu kriegen, weil man schon mit dem Musikmachen und so, ja, sind die Tagesabläufe schon dann auch oft sehr ähnlich. Man sitzt viel rum, man ist viel im Studio, manchmal ist es auch ein bisschen langweilig und da kriegt man einfach ein bisschen frischen Wind und sieht halt auch mal so ein bisschen, was ist, also dass für andere Leute das ja schon dann ihr tägliches Brot ist, dass man dann auch sehr dankbar sein kann dafür, dass das nicht so ist und man sich eben seine Arbeitszeiten aussuchen kann und das lange Schlafen von früher, gut, die Zeit, die du beschreibst, das weiß ich noch, das war halt nach der Schule so, da habe ich halt wirklich jeden Tag bis 12, 1 Uhr geschlafen und so. Ist dann halt so eine Jugendzeit, die halt viele, glaube ich, dann auch mal ausnutzen. Viele Rapper-Kollegen sind bis heute noch so. Bei mir hat sich das mittlerweile auf so ein gesundes, so zwischen 9:30 und 9:30 eingependelt so mit dem Aufstehen. Aber ich genieße es natürlich schon, dass es, dass ich es nicht muss. Und jetzt die letzten zwei Wochen habe ich ja gesagt, hatte ich ja einmal so einen Messejob, wo ich dann auch so Technik da, Tontechnik gemacht habe. Und da musste ich jeden Morgen um 6 raus.
Okay.
Ja, das war dann schon irgendwie unangenehm, das so zu müssen. Und jetzt die letzten Tage dann auch mit dem mit diesem Sozialprojekt musste ich dann halt auch da einfach zu einer gewissen Uhrzeit dann einfach da sein. Und jetzt heute zum Beispiel war dann wieder der erste Tag, wo ich einfach keinen Wecker gebraucht habe und es war dann schon ganz gut.
Ja, ich meine, ich genieße das ja inzwischen auch, dass ich morgens nicht mehr so früh raus muss. Ich bin ja viele Jahre, als ihr alle noch in die Schule gegangen seid, bin ich ja auch jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden und bin jetzt auch ganz dankbar, dass ich das so nicht mehr muss und finde auch, es muss nicht sein, dass man jeden Morgen um 6 Uhr aufsteht, ja, sondern wenn man, jetzt kommt die Katze hier vorbeigelaufen, sondern wenn man einen halbwegs gescheiten Lebensrhythmus hat, es gibt ja viele Leute, die fangen später an und sind abends dann länger unterwegs, ne? Aber ich sag mal so, als Eltern macht man sich um seine jugendlichen Kinder Gedanken. Man will die irgendwo auf die Spur bringen. Man möchte, dass die ihr Leben bewältigen, dass die ihr Geld verdienen können, dass die glücklich werden und dass die aber ihren Weg irgendwo machen. Und da habe ich mir damals schon eine Menge Sorgen gemacht. Inzwischen ist es anders. Im Moment mache ich mir wieder so ein bisschen Sorgen, weil ja durch Corona, glaube ich, das Musikgeschäft deutlich schwieriger geworden ist. Und ich dann schon denke, trägt das jetzt noch so lange? Bist du damit zufrieden, wie es im Moment läuft? Hast du irgendwie eine Idee, was du machst, wenn das vielleicht mal nicht mehr so läuft?
Naja gut, also ich weiß nicht, ob man es jetzt einfach nur auf Corona runterbrechen kann. Ich glaube, dass da einfach auch viel Wandel so in der Industrie stattgefunden hat. Ich meine, das ist ja jetzt auch irgendwie bei jedem angekommen, dass halt natürlich diese Streaming-Nummer halt, sag ich mal, für so einen Mittelmaß-Künstler so schwierig ist. Also man macht schon seine Umsätze und gerade durch meine ganzen alten Alben verdiene ich da auch jeden Monat Geld, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel und ich sag mal, wenn man die Zahlen sehen würde und dann den Betrag hört, der dabei rauskommt, ist das schon sehr traurig, weil es ist schon dann auch nicht, sind auch nicht wenig Streams so, ne? Mhm. Also das ist dann schon irgendwie nicht so einfach, aber ich habe momentan so ein, zwei andere Aufträge, die auch so im Bereich der Tontechnik, Studio etc. sind, die mich da eigentlich ganz gut über Wasser halten und mit denen ich echt gut klarkomme. Also finanziell läuft dieses Jahr besser als die letzten 5 bisher. Und das entspannt dann natürlich auch sehr so beim Musikmachen. Nach wie vor sind natürlich die Auftritte schon eine rentable Geschichte so. Mhm. Und ich bin da sowieso eigentlich, glaube ich, immer ein ganz guter Überlebenskünstler und für mich stand sowieso, also sag ich mal, das Geld verdienen eh nie an oberster Stelle, sondern für mich ist einfach, halt meine Lebensführung oder mein Leben so zu gestalten, wie ich Spaß daran habe, ist mir halt einfach wichtiger. Und das Geld dafür ist ja bisher immer gekommen und ich habe mir auch gedacht, ey, ich bin jetzt selbstständig seit 2011 oder so, oder 12.
Den Dreh rum, ja.
Genau. Und ich habe es ja seitdem immer geschafft. So, und
ja, also ich sag mal, man muss ja nicht unbedingt reich werden mit dem, was man macht, aber es muss halt zum Leben lang, ne? Und wie gesagt, also ich finde, es hat insgesamt sich viel verändert, so eben, ja, vielleicht nicht nur wegen Corona, aber durchaus so in diesem zeitlichen Bereich. Also wir gehen ja, der Papa und ich, wir gehen ja auch zu anderen Veranstaltungen und so weiter. Und da wird auch immer mal wieder was abgesagt, weil die Karten nicht verkauft werden, weil es die Leute da nicht mehr so hinzieht und so weiter. Was früher bei manchen Leuten undenkbar war, ja. Und wo ich einfach denke, da hat sich in der Gesellschaft was geändert. Die Leute sind da zurückhaltender geworden. Vielleicht auch, ich meine, vieles ist inzwischen teurer geworden. Da überlegt man sich dann halt auch, gebe ich jetzt Geld aus für irgendeine Veranstaltungsgeschichte oder so, ne? Und das sieht man natürlich schon, ja, und macht sich Gedanken, wie läuft das langfristig, ne?
Ja, ja gut, also ich meine, klar, das steht natürlich außer Frage so, dass insgesamt halt das Leben ein gutes Stück teurer geworden ist, so. Wie gesagt, für mich dieses Jahr bisher trägt sich das ganz gut, nichtsdestotrotz schluckt man doch immer bei einer Rechnung so, das ist schon, sind schon manche Sachen echt unangenehm geworden und es ist ja auch dann blöd, wenn man irgendwie was essen oder was trinken geht, so, da will man ja, also will man ja irgendwie das auch haben, was man haben will und nicht das, was man sich gerade noch leisten kann. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen 500-Euro-Champagnerflaschen, sondern für ganz normal halt irgendwie mal ein Gläschen Wein oder sowas, ja. Und aber ich denke mir immer, irgendwie wird es schon werden und so, ja, da ich ja all die Jahre überlebt habe und immer wieder auch mal zwischenzeitlich ein kleines finanzielles Loch hatte, also zwischenzeitlich musste ich ja auch mal dich ein, zwei Mal um Geld fragen, wenn dann irgendwelche Steuernachzahlungen kamen.
Ich habe immer nur geliehen, ich habe es immer zurückgekriegt.
Ja, genau, also ich habe es ja auch immer dann relativ schnell auch zurückzahlen können. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ entspannt, was das angeht.
Und ich meine, dazu hat man ja auch Eltern, sage ich mal, ne? Dass man, wenn man mal finanziell eng ist, dass man die fragen kann. Also das finde ich ganz schräg, wenn man da nicht seine eigenen Eltern fragt und sagt, kannst du hier mal gerade überbrücken, ja?
Ja, ist jetzt auch, mache ich generell nicht gerne. Also ich frage sowieso selten Leute, ob sie mir irgendwie Geld geben können oder leih mir auch selten was. Mhm. Also das ist wirklich nur, wenn halt mal echt dann irgendwas wie Steuer, weil Finanzamt holt sich halt einfach, dass jeder, der selbstständig ist oder
kennt das, ja.
Ja, genau weiß, Finanzamt zieht einfach ein. da gibt's kein Abwarten oder 30 Tage später wie bei Klarna.
Ja, aber ich glaube, was dir natürlich, glaube ich, schon zugute kommt, ist so eine ja gewisse ein Hang dazu, als Lebenskünstler durch die Welt zu gehen. Du wirkst ja immer relativ entspannt bei den meisten Sachen, die du machst. Ich glaube, du hast da auch eine ganz gute Resilienz, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Und das hat auch nicht jeder. Also ich glaube, das ist einfach so eine Frage, wie man mit dem Leben umgeht. Ob man immer die Schwierigkeiten sieht oder ob man die Chancen sieht. Und ich glaube, du neigst mehr dazu, die Chancen zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche da immer so eine sehr positive Grundstimmung halt zu halten, eben auch aus diesen ganzen Erfahrungswerten, ne? So, wo so die ersten Male dann irgendwo mal richtig eng wurde und so, da hat man dann schon so überlegt, ist das das Richtige oder sollte ich jetzt vielleicht dann doch irgendwie mal überlegen, aber ja, dadurch, dass es sich immer wieder gefangen hat und manchmal dann halt echt sogar mehr kam, als vorher da war, so, hat mir das eigentlich auch immer gezeigt, dass ich da schon irgendwie das Richtige mache, so, und das ja immer noch das Schöne ist, so diesem vielleicht mal etwas größeren Erfolg noch nachzujagen, dass das nicht schon vorbei ist, sondern dass man da noch viel Luft, sage ich mal, nach oben hat von dem, was man noch alles erreichen kann. Ne? Das gibt einem ja vielleicht dann auch so einen anderen Antrieb nochmal, als wenn man jetzt vielleicht mit Anfang 20 schon super erfolgreich geworden wäre und dann vielleicht seinem restlichen Leben dann dem hinterherjagt, so.
Ja, ich meine, das ist ja was man immer mal bei Künstlern mitkriegt, ne? Die dann als junge Leute total durch die Decke gehen. Also wahrscheinlich nicht so in dem Rap-Metier, aber sogar Popmusik.
Naja, schon. Also mittlerweile, also die letzten Jahre schon. Also die letzten Jahre waren es ja hauptsächlich Rapper auch in Deutschland oder auch Amerika. Halt junge Rapper, die halt einfach sehr abgegangen sind. Da kommt ja dann häufig noch oben drauf, dass sie halt häufig dann auch vielleicht aus sozial sehr schwierigen Verhältnissen kommen, wo Geld eigentlich halt überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, ne? Und dann der Umgang damit halt auch überhaupt nicht erlernt worden ist, ne? Und man hört dann auch immer wieder von Leuten, die dann auch Steuerprobleme irgendwie gekriegt haben, weil halt eben der Vorschuss nicht netto, also schon netto ist, aber da halt, jetzt habe ich mich da in diesem Netto-Brutto verbabbelt, auf jeden Fall, dass da noch Steuern gezahlt werden müssen. Und genau, also.
Ja, und ich glaube, es ist halt schon schwierig, wenn du da Anfang 20 wirklich ganz oben bist. Irgendwann geht es halt wirklich dann abwärts, ne? Und da gibt es schon Leute, die das sehr schlecht verkraftet haben, ne? Dass sie einmal bejubelt werden. Und man muss ja sagen, so durch diese ganzen Internetsachen gibt es ja viele Leute, die sind wegen einer Sache wahnsinnig bekannt. Und danach hört man von denen nie wieder was. Das war ja, als ich jung war, da waren, ja, die nannte man dann Stars, ne? Und die hatten dann, aber die hat jeder gekannt. Und dadurch, dass das alles nur über Schallplatten lief, hatten die auch einen ganz anderen Vertriebsweg und hatten dann meistens doch längerfristige Karrieren. Das ging dann oft nicht so durch die Decke, aber die haben langfristig immer ihre Kundschaft gehabt. Und da ist, glaube ich, durch diese neue Technik, durch dieses ganze Streamen und so weiter, gibt es halt, dass Leute mit einem Ding, jeder kennt's, jeder find's cool und danach hört man nie wieder was, ne?
Ja, also es bleibt halt spannend auch zu sehen, wie die Entwicklung davon halt in den nächsten Jahren sein wird, weil, also sage ich mal, wir haben natürlich einen Großteil unserer Fanbase aus einer gewissen Zeit und die Leute sind halt einfach da, so, die sind immer da, ja, und dann kommt immer mal was dazu, dann geht auch mal immer was weg und so, ne, und ist es natürlich immer besser, dass man halt mehr dazu gewinnt, als man verliert mit einem Release oder so, aber so ein gewisser Teil bleibt halt, das ist halt eine treue Fanbase und bei mir ist es ja auch so, bei den Künstlern, die ich früher gefeiert habe, dass ich die immer jedes Release trotzdem anhöre. Egal, ob ich das gut oder schlecht finde, es kriegt immer wieder eine neue Chance, ne? Und ich lasse mich dann auch immer wieder begeistern, wenn was cool ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass heutzutage bei Jugendlichen das vielleicht gar nicht so ist, dass sie halt in 10 Jahren so zurückschauen und sagen, das waren die 2, 3 Künstler meiner Jugend, sondern ja, dass das halt dann irgendwie...
Ja, ich meine auch so zum Beispiel diese Album-Sache, wo ja... Früher immer die Künstler, die haben ein Album rausgebracht und dann gab es davon einen Riesenhit und die anderen, dann wurde aber auch viel, wenn man sich so eine Schallplatte gekauft hat, also als ich Jugendliche war, da war eine Schallplatte kaufen eine größere Investition und dann hat man die gekauft wegen 1, 2 Songs, die man total mochte und hat aber auch all die anderen Sachen gehört und dann gab es oft auch Sachen, die waren gar nicht so in den Medien, aber man fand die total gut und mochte die. Und heute, denke ich, sind die jungen Leute mehr so, die streamen halt einen Song, aber dass die sich so ein ganzes Album auch mit Sachen anhören, die vielleicht nicht so einem direkt so ins Ohr gehen, sondern die man vielleicht 2, 3, 4 Mal gehört haben muss, ehe man sie mag, das ist, glaube ich, anders geworden, allein von den Hörgewohnheiten mehr.
Ja, also definitiv, das ist so und ich meine, das sehen wir ja auch, dass wenn wir ein Album rausbringen, auf jeden Fall die Zeit, wo man Feedback dafür bekommen hat oder wo man irgendwie das Gefühl hatte, dass das jetzt gerade halt interessant für die Leute ist, war halt damals deutlich länger, als das jetzt ist. Mittlerweile sind das noch ein paar Tage so. Es ist schon auf der einen Seite ein bisschen halt traurig, ne, weil ich das Produkt einfach immer noch mag, das Produkt auch immer noch von anderen Künstlern immer einer Single vorziehe, so, also wenn ich eine gute Single höre und merke, da kommt ein interessantes Album, dann warte ich immer aufs Album und höre nicht die Single vorher schon 100 Mal okay. So und ich glaube, dass es schon noch andere Leute gibt, die das so machen und ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das dann auch wieder so ein bisschen einpendelt, dass es dann halt, also diese ganz, ganz große, alles, was hier irgendwie neu rauskommt, geht gerade durch die Decke-Zeit, ist auch vorbei. Also das war jetzt so die letzten Jahre, gab es da sehr viele Newcomer, die total abgegangen sind und so. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen kleiner geworden, ja. Und man hat oft auch das Gefühl, dass wenn ein Künstler, der mal 3 Jahre weg war oder so und der halt aber auch interessant war, und mit einem neuen Projekt kommt, dass das schon die Augen wieder draufgehen, so.
Ja, aber ich glaube, die Hörgewohnheiten sind prinzipiell bei den jungen Leuten anders.
Ja.
Einfach, weil du halt auch bei YouTube, ja, da hörst du dir dann halt, kannst du dir ein Ding anhören, was du magst, und dann klickst du aufs nächste und so weiter. Ja, also allein die Aufmerksamkeitsspanne, die heute Jugendliche auf irgendwas richten, ist einfach deutlich kürzer geworden. Ich meine, man sieht es ja selber auch bei Instagram, dann guckt man sich da irgendwas an und dann kommt ja im Sekundentakt die verschiedensten Sachen, die einem gezeigt werden. Und ich glaube, dass das prinzipiell so mit der Aufnahme von Kunst, dass die sich dadurch ändert, weil die Leute das nicht mehr gewohnt sind, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, jetzt höre ich mir aber wirklich mal halbe, dreiviertel Stunde, setze ich mich jetzt in meinen Stuhl und höre mir dieses Album komplett an. Ich glaube, das wird bei den jüngeren Leuten heutzutage immer weniger werden.
Was waren denn so die Künstler deiner Jugend?
Also als ich ganz klein war, ne, noch richtig klein, da fand ich natürlich Peter Alexander ganz großartig. Da war ich aber 5.
Boah, das sagt mir gar nichts.
Dann kam der Deutsch-Rocker T.T. Rollt. Von dem habe ich meine allererste Single bekommen, Kleine Moonlight Lady. Ich könnte es bis heute noch singen. War total schön. Später habe ich dann auf Cliff Richard und Barry Ryan, die
ja,
fand
okay,
ich...
Ja, okay, also das sagt mir dann schon eher
gut,
was.
Ich meine, Cliff Richard war ein bisschen mehr Mainstream. Barry Ryan hatte damals ein Riesending, Eloise hieß das. Da war ich so 14 oder so. Das war auch meine allererste LP, die ich mir gekauft habe. Leider habe ich die damals auf dem... Radio liegen lassen und das Radio ist warm geworden und dann hatte die so eine Delle und dann hat man bei jedem Hören, hat die dann an einer Stelle leider Gottes gehangen und bis heute, wenn ich dieses Eloise irgendwo beim Radio höre, warte ich eigentlich darauf.
Auf die hängende
das
Stelle,
kommt
ja.
Kommt nirgends sonst. Ja, und dann natürlich so diese ganzen Dinger, Beatles, Rolling Stones und so weiter, ne, viele Oldies. Was ich dann gehört habe. Wie gesagt, Barry Ryan war ich ein richtiger Fan. Aber der ist, als ich in dem Alter war, wo ich auf Konzerte konnte, ist der schon gar nicht mehr nach Deutschland gekommen mit Konzerten.
Ah, okay, okay. Und gab es mal in deinem Leben, gab es mal Hip-Hop-Musik, die du cool fandest?
Hip-Hop-Musik? Ja, Groh, ne? Der hat doch dieses Lied Um die Welt oder so, geht
ja,
das?
Genau.
Das mochte ich total und das habe ich auch tatsächlich auf meiner Playlist.
Ah ja? Ja, die Franzi hat auch gern Crow.
Ja, ich meine, der ist ein bisschen kurios, aber ich meine, der bringt halt eingängige Sachen, ne? Die man ganz gut auch so anhören kann.
Ja, ich finde auch manche Sachen eigentlich ganz cool. Insgesamt, ja, ist es nicht alles meins so, aber ist schon okay. Er ist ja auf jeden Fall ein eigenständiger Künstler, der irgendwie so was macht, was so nicht viele andere machen. Also so, es ist sehr kitschig, aber irgendwie trotzdem hat es ein bisschen eine coole Attitude so.
Ja, das ist irgendwie so ganz witzig, ne, was man von dem so hört, ne. Ansonsten tue ich mich irgendwie auch so ein bisschen schwer mit dieser Einordnung, ne. Was fällt denn unter Hip-Hop? Was ist eine normale Popmusik? Ich finde, das verschwimmt sehr. Also es gibt ja so, also das, was du machst, ist für mich, ja, die, also, ich unterscheide so ein bisschen Hip-Hop als so ein Mainstream-Ding auch und diese Rap-Geschichten, die ja einfach dusterer sind im ganzen Klang. Ne? Mhm. Also da gibt's für mich schon so einen Unterschied. Und ansonsten denke ich ja, was ist denn Leute wie dieser Tim Bensko? Zählt man den unter Popmusik? Zählt
ja,
man den
also
unter Singe-Songwriter?
Ja, also das würde ich schon, also auf jeden Fall nicht unter Hip-Hop zählen, so, aber auf jeden Fall ja Popmusik.
Na, also ich finde, es verschwimmt halt so ein bisschen. Ne? Deswegen, wie gesagt, fällt mir Gro ein, der da eindeutiger als Hip-Hop erzählt und den ich ganz gerne mag. Ne? Dann habe ich auch schon Sachen ja von der Franzi reingezogen, gekauft, ja, mhm. Weil ich das auch ganz gern mag. Aber auch da sage ich, das würde ich jetzt ganz spontan nicht unter Hip-Hop sortieren, weil es so ganz eingängig ist. Es ist nicht ganz so Sprechgesang, ne?
Ja, ja. Ja, das stimmt schon mit dem Verschwimmen so die Musikrichtung. Also mittlerweile, während das früher halt auch den Hip-Hopern immer ganz wichtig war, sich abzugrenzen, nimmt man heutzutage eigentlich alles von allen Genres halt mit rein. So ist ja auch, glaube ich, für die Weiterentwicklung von Musik immer gut. So ist ja Musik immer schon entstanden und so hat sich Musik immer schon weiterentwickelt, dass sich da irgendwie verschiedene Genres miteinander kreuzen und halt dann da irgendwie was Neues daraus entstehen.
Ja, ich meine zum Beispiel
lassen.
Rami Hatab, dieses Wenn ich tanz, ist für mich so ein ganz eingängiges Ding. Ne? Das ist für mich gar nicht so viel Sprechgesang.
Nö, das ist ja, ne? Also ich meine, er ist ja auch ein Sänger, ne? Er ist ja kein Rapper oder Hip-Hopper.
Ja, aber es ist so, ja, aber schon diese Hip-Hop-Umgebung, würde ich denken. Ne?
Ja, wobei seine Musik, also das, was er alleine macht, ist schon so Singer-Songwriter, Deutsch-Pop-mäßig, genau. Und so ist auch der Song und auch seine anderen Sachen.
Ja, und ich höre halt einfach sehr bunt, ne? Also ich höre irgendwelche Sachen im Radio, die gefallen mir dann. Dann versuche ich rauszufinden, wer das ist. Leider Gottes zeigt mein Autoradio immer bei den Sachen, die ich hören will, dann nicht an, wer es ist.
Aber Shazam kennst du, ja.
Sagt mir im Moment nichts.
Naja, Shazam ist ja so eine App auf dem Handy.
Naja, das habe ich sowas nicht.
Ja, und dann drückst du einmal Dings und dann erkennt die App, welches Lied es ist.
Nein, ich bin da ganz geduldig. Ich höre das dann irgendwie im Radio. Dann gehe ich im Autoradio, dann gehe ich da drauf auf die Anzeige. Dann hoffe ich, dass sie auch bei diesem Song anzeigen, wie es heißt und was es ist.
Und so lange wartest du dann, bis du...
Ich gucke das dann immer mal wieder, weil manchmal bringen sie ausgerechnet zu dem Zeitpunkt die Wetternachrichten oder sonst irgendwas. Und dann hole ich das auf meine Playlist. Und wie gesagt, das ist jetzt inzwischen eine ganz bunte Mischung. Also ich habe Sachen von den Beatles, ich habe Sachen von dir, ich habe Sachen von der Franzi, ich habe Sachen von den Rolling Stones und von Cliff Richard. Und das höre ich alles bunte Mischung, auch so ganz kitschige Sachen, ne? Wie Lieblingsmensch von dieser
Namika,
weil ich das auch ganz gerne mag, und Budapest von diesem ganz, dem Typ mit diesem ganz dunklen, der hat eine ganz dunkle Stimme, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Also ich habe da so bunte Mischung, und wenn ich am Laufen bin, dann höre ich ja oft die Musik, und dann ist es schon, geht es hoch und runter, was ich da höre. Ich lass mir die dann immer bunt mischen und habe dann da wirklich sehr viel Abwechslung drin.
Aber das ist natürlich sehr, sehr lustig, dass du das halt so machst mit dem Radio. Ich habe auch eine lustige Art, Songs abzuspeichern, die hat auch für am Freitag in einer kleinen Runde in der Bar auch für einige Belustigung gesorgt. Denn wenn ich in einer Playlist, die ich gerade höre, ein Lied gut finde, mache ich einen Screenshot davon. Und, und man könnte ja natürlich einfach bei Spotify oder Apple Music einfach ein Like geben und hätte es in seinen Lieblingsliedern sogar direkt gespeichert. Aber ich mache einen Screenshot, und immer mal wieder, wenn ich so durch mein Handy durch die Bilder durchscrolle und dann so einen Screenshot finde, dann höre ich mir das Lied dann nochmal an.
Also das ist aber auch kurios, oder?
Ja, weil das habe ich mir halt irgendwann mal so angewöhnt und ja, mache ich halt.
Nee, ich bin hier immer noch aufs Radio angewiesen, und wie gesagt, manche Sachen gehen dann auch wahrscheinlich irgendwie vergessen, weil es mir eben nicht rechtzeitig angezeigt wird. Aber dadurch habe ich halt so eine bunte Mischung, und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ne? Dass ich auch moderne Sachen habe, aber auch alte. Ich meine, bei alten Liedern ist es ja dann oft so, dass man so eine gewisse emotionale Stimmung dann wieder bekommt, wenn man die sich anhört. Da bist du jetzt wahrscheinlich noch zu jung, aber wenn man erstmal so alt ist wie ich.
Nee, das ist schon ja bei mir auch so, dass natürlich die Alben oder so, die man in seiner Jugend gehört hat, ich sage immer die Zeit von 15 bis 20, so die Musik wird immer die sein, die einem die liebste ist, weil die einen halt immer daran zurückerinnern wird und das halt nun mal die spannendsten Jahre sind, weil man halt am meisten einfach passiert.
Ja, also ich habe zum Beispiel die Zeit, wo ich in Königstein damals als Praktikantin war, das war für mich eine ganz besondere Zeit, weil ich das erste Mal zu Hause raus war und so richtig Freiheit hatte im Grunde. Also ich meine, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, aber da ich nicht mehr zu Hause war und frei über meine Freizeit entscheiden konnte und eine total coole Kollegin hatte und wir hatten richtig viel Spaß, ist so, sobald ich diese Musik höre, fühle ich mich wieder da zurückversetzt in die Zeit, wo ich so jung war und wo das Leben irgendwie auch so easy erschien und wo man auch so viele Pläne und Ziele hatte. Und das höre ich natürlich total gerne noch, ne? Meine, später gibt's aber auch Situationen, wo ich mich erinnere an bestimmte Stimmungen, wo ich dann bestimmte Lieder mochte und so. Und finde das ganz schön, die so, wie gesagt, so bunt durcheinander auch zu hören, gell?
Ja, wir haben hier schon über eine Stunde auf dem Tacho.
Unglaublich.
Ja, am Anfang weiß man ja, ich bin ja auch immer bei den Podcast-Folgen so, wenn es losgeht, dann hat man manchmal so ein bisschen so, oh, wie lang wird's jetzt? Manchmal zieht sich auch ein bisschen, aber das ist jetzt gut locker von der Hüfte gegangen, und ich würde sagen, da kann man mal so langsam einen Deckel drauf machen. Okay. Seitdem du hast noch irgendein Thema, was dir sehr wichtig ist oder was.
Da komme ich einfach wieder.
Ja, zum Beispiel. Ja, können ja auch die Leute gerne mal irgendwie schreiben, wenn sie irgendwelche Sachen haben, wo sie sagen, oh, das hätte ich aber gerne noch gewusst, oder das könnte man mal fragen. So, ich sag's ja immer wieder, ne, die Gäste hier sind ja nicht nur, müssen ja nicht nur einmal da sein. Aber ich glaube, so konnten wir mal einen guten Rundumschlag liefern, so über meine Jugendzeit und genau.
Ja, ich fand's ganz lustig. Ich habe mir ja vorher, als du das vorgeschlagen hast, so gedacht, was reden wir denn da eigentlich die ganze Zeit? Ist irgendwie ganz komisch, hier zu sitzen und so offiziell zu schwätzen, aber finde auch, die Zeit ist jetzt irgendwie ganz locker rumgegangen, ganz entspannt und ganz lustig,
genau,
und
soll's
relativ schnell, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ist eine kurzweilige Folge wieder geworden, und da freuen sich dann natürlich dann auch die, da freut sich die Hörerschaft, die natürlich diesen Podcast liked, teilt, abonniert etc. Ihr wisst Bescheid, wie immer den Fehler gemacht ist, am Ende zu sagen. Normal sollte man natürlich am Anfang darauf hinweisen, aber egal.
Egal, ja. Ich werde dir jetzt ganz neue Hörerschichten noch erschließen, ne?
Ja, da sind wir gespannt.
Die Seniorentruppe wird jetzt hier.
Ja, da du das ja wahrscheinlich dann auch über deine sozialen Kanäle verbreiten wirst, wird man hier und da vielleicht noch jemanden haben, der einschaltet, der ein bisschen bei meinem Spotify den Altersschnitt nach oben treibt.
Mal gucken. Ja, es gibt ja schon Verwandtschaft, ne?
Ja.
Die Martha hört jeden Podcast. Die können wir jetzt hier mal gerade grüßen, ne?
Ja, dann schönen Gruß auf jeden Fall an die Martha nach Frankfurt.
Genau, weil da weiß ich genau, die hört es ganz gewissenhaft und stellt hinterher auch Fragen.
Oh. Okay. Ja, in dem Sinne entlasse ich euch in die restliche Woche. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und du hast die letzten Worte.
Okay, hat mir Spaß gemacht. Ich fand es ganz lustig, dass wir heute hier schwätzen konnten. Und ja, ich sage auch Grüße an alle, die jetzt zuhören, die sich vielleicht auch sehr gewundert haben, dass ich heute hier auftauche. Ja, und vielleicht hört man oder sieht man sich, gell? Ciao, ciao.
Ciao.